dynamo.
Is committing to building the biggest nuclear project.
To address the issue of renewable energy, not as a burden, but as a real opportunity.
Dynamo-Effekt, die umwelt- und energiepolitische Sendereihe für eine klimagerechte Gesellschaft.
Effekt.
Dynamo-Effekt ist eine Produktion von Radio Dreieckland.
Das Wetter.
Am Wochenende waren in Peking bis zu 30 cm Schnee gefallen, so viel wie zuletzt vor 50 Jahren.
In Deutschland ist das Tief Daisy heute Morgen angekommen.
Tausende Winterdienstmitarbeiter übten für ihren Einsatz.
Nee. Das Land erlebt die schlimmste Kältewelle seit 30 Jahren.
Der öffentliche Verkehr steht teilweise
Meistereien
still.
Meistereien und Kommunen präparierten Schneepflüge und Streufahrzeuge.
Bis wann in der Früh muss denn der Schnee gekehrt und Salz gestreut?
Nicht zu unterschätzen, heißt es.
Frankfurter Flughafen hält für den Fall der Fälle bis zu 500 Feldbetten bereit.
Und wir noch an Berglagen und an der Küste.
Der Winter hat uns wieder, oder wir den Winter. Offensichtlich hatte der Stern doch nicht recht. Vor 2 Jahren titelte das Wochenmagazin Der letzte Winter und montierte das Foto eines kleinen Eisbären auf eine abschmelzende Scholle. Als Sinnbild für die globale Klimaerwärmung. Mal davon abgesehen, dass sich der kürzliche Kälteeinbruch ebenso wenig wie ein einzelner trockener Sommer als Indikator für oder gegen den Klimawandel eignet, stimmt der Titel doch bedenklich. Ob es auch 2010, unmittelbar nach der gescheiterten Klimakonferenz in Kopenhagen, wieder Kuscheltiere braucht, um für das Klimathema Aufmerksamkeit zu wecken? Hoffentlich nicht. Doch ebenso unglücklich wäre es, wenn die kalten Tage der letzten Woche dem Klimawandel die Aufmerksamkeit entziehen würden. Auch in der Klimadiskussion herrscht nach den heißgelaufenen Verhandlungen in Kopenhagen ein wenig Abkühlung. 2 Wochen lang hatten sich die Unterhändler, der Hauptverursacher der Klimagase, und auch die Entwicklungsländer hinter den Forderungen der Gegenseite verschanzt. Vielleicht hätte ein Durchschnittskompromiss am Ende der Konferenz als kleinster gemeinsamer Nenner von 192 Staaten mit unterschiedlichen Interessen viele umweltbewusste Menschen in einer falschen Sicherheit gewogen. Der Flop von Kopenhagen hingegen bedeutet, die auf den Handel mit CO2 fixierte Klimapolitik ist erst einmal gescheitert. Und die Idee von einer internationalen Staatengemeinschaft als Zukunftsakteur ist in weite Ferne gerückt. Die Verantwortung für den Klimaschutz an staatliche Akteure zu delegieren, erscheint sinnloser denn je. Die verschiedenen Gruppierungen von Klimaaktivistinnen waren sich ganz anders als die Politikerinnen weitgehend einig. In Kopenhagen wurden ohnehin die falschen Lösungen debattiert.
Wir wollen, dass die Leute im globalen Norden Verantwortung dafür übernehmen, für das, was sie auch verursacht haben.
We fear that carbon market will privatize even more the land and will make it even more difficult for young people to access to land and to become peasants.
Everybody in favor of greenwashing? No dissent?
We want to see local solutions.
Thank you very much, it's all green now!
Egal, wie man den in Kopenhagen gescheiterten Klimadeal interpretiert, es bleibt die Frage, ob es sein Leben in einer Post-Erdöl-Gesellschaft geben wird, noch bevor der Klimawandel die Lebensgrundlagen völlig ruiniert hat. Die Auswirkungen des Klimawandels auf Sicherheit und Ernährung von vielen Millionen Menschen zeigen schließlich längst, es bleibt keine Zeit für rhetorisches Kleinkochen, für verschnörkelte Umwege und sachte Vorversuche. Gefragt ist eine völlige Neuorientierung, die einen Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse beinhaltet, ihrer Mobilitätskonzepte und ihrer Konsummuster. Wichtig sind da sowohl kleine, bislang wenig bekannte Ansätze, als auch umfassende gesellschaftsverändernde Visionen, die nicht auf der großen politischen Agenda stehen.
So, it is such a social justice issue, climate change. It is an issue of civil liberties. And more than that, it's an issue of self-defense. We need to defend our communities.
All in all, you're just another brick in the wall.
It's really inspiring. I think it's the beginning of a very strong movement.
Ich finde es jedenfalls sehr gut zu sehen, dass so viele Leute hier hingekommen sind.
Jetzt.
not just like focusing on how bad everything is, but to do it ourselves, take it in our own hands and gain control of our own lives. Yeah.
Es selber in die Hand nehmen, die Kontrolle über das eigene Leben zurückgewinnen. Bei den Aktivistinnen war Enttäuschung über ein Scheitern des Klimadeals nicht zu spüren. Sicher ist, ohne die kreativen Ideen eigenwilliger Erfinderinnen, die jenseits der festgefahrenen Klimapolitik völlig neue Wege beschreiten, sähe es in der Tat düster aus. Wir werden bei Radio Dreieckland über Initiativen berichten, die bereits vorgemacht haben, dass sich das Querdenken und Andershandeln lohnt. Es geht um Optionen der Energiegewinnung, der Produktion und des Konsums, um Wohnen und Mobilität. In den kommenden 30 Sendungen wird Dynamo Effekt, die Radiokampagne für eine klimagerechte Gesellschaft, der Frage auf den Grund gehen. Welche sozialen Dimensionen hat der Klimawandel und wo geht es lang in die Post-Erdöl-Gesellschaft? In der nächsten halben Stunde werden wir einige Meilensteine des Konfliktfeldes Klimawandel vorstellen. Vielleicht lässt der Januarschnee hier und da klammheimlich die Hoffnung aufkeimen, dass alles nicht so schlimm komme, wie der Weltklimarat vor 2 Jahren prophezeit hatte. In seinem Bericht stellte das seit 22 Jahren mit inzwischen über 2500 Wissenschaftlerinnen forschende Gremium fest, eine vom Menschen verursachte Erderwärmung ist nicht nur messbar, vielmehr nähert sich die Klimaerwärmung einem Kipppunkt. Ist der einmal überschritten, gibt es kein Zurück mehr. Die Erwärmung verstärkt dann die Erwärmung. Das kommt einer Beschleunigung der Katastrophe gleich, ohne die Möglichkeit, auf eine Bremse zu treten oder den Rückwärtsgang einzuschalten. Niemand kann mit Sicherheit sagen oder vorab messen, wann dieser Kipppunkt sich ereignet. Dass ein paar winterliche Tage das Klima nicht zum Besseren kehren, bezeugte jüngst der Deutsche Wetterdienst.
Laut Berechnungen der staatlichen Wetterstatistikerinnen war das letzte Jahrzehnt in Deutschland die wärmste Dekade seit mindestens 130 Jahren. Die Jahresdurchschnittstemperatur lag zwischen den Jahren 2000 und 2009 bei 9,4 Grad Celsius. Und auch das letzte Jahr war mit einer Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad Celsius verglichen mit dem langjährigen Mittel für Deutschland 1 Grad zu warm.
Professor Glaser von der Physischen Geographie der Universität Freiburg hat sich mit den konkreten Auswirkungen des Klimawandels in Mitteleuropa beschäftigt.
Dazu zählt zunächst einmal die Zunahme in manchen Regionen von Hitzetagen und Schwülebelastung. Es wird zunehmend der Winterniederschlag bei Abnahme des Sommerniederschlages. Daraus folgt, dass in manchen Regionen im Sommer, Spätsommer Dürrebelastung auftreten kann. Wir haben eine Zunahme des Hochwasserrisikos in den Tallandschaften und man spricht davon, dass die sogenannten Vector-Borne Diseases, also Krankheitserreger von Zeckenpopulationen und von Schnakenpopulationen ebenfalls zunehmen werden.
In seinem ersten Bericht stellte der Weltklimarat vor 20 Jahren fest, das globale Klima habe sich um 0,3 Grad erhöht. Damals gingen viele Expertinnen allerdings von einem natürlichen Treibhauseffekt aus. Der würde durch die vom Menschen erzeugten Emissionen lediglich verstärkt. Inzwischen bestreitet, von einigen Klimaskeptikern abgesehen, niemand mehr, dass die vom Menschen emittierten Treibhausgase die Ursache für den Klimawandel sind. 0,85 Grad Celsius ist es seit Beginn der Industrialisierung im Durchschnitt auf der Erde wärmer geworden. Der Klimawandel ist kein Naturereignis, er ist vom Menschen gemacht. Neben der Verbrennung fossiler Energieträger wie Erdöl, Gas und Kohle spielt der Verlust an Wäldern offensichtlich eine zentrale Rolle. Wie groß der Beitrag der Abholzung ist, lässt sich an Betracht des oft illegalen Geschäftes nur abschätzen.
Da rechnet man üblicherweise mittlerweile mit knapp einem Viertel der Emissionen, die eben tatsächlich aus der Abholzung kommen. Wobei in manchen Jahren, in denen natürlich jetzt dann Abholzungsraten eher geringer sind, wie das zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr der Fall war. Da sinkt das natürlich dann auch mal auf zwischen 15 und 20%, aber nichtsdestotrotz, die Tendenz ist eigentlich steigend.
Susanne Reiner, Biologin beim Regenwald-Institut in Freiburg, hat sich insbesondere in Südamerika mit dem Zusammenhang zwischen Regenwäldern und Klimawandel beschäftigt. Ihr zufolge wirkt inzwischen nicht nur die Abholzung auf das Klima, sondern auch der Klimawandel auf die verbleibenden Reste der Regenwälder.
Der Feuchtigkeitshaushalt des Regenwalds verändert sich und der ist natürlich sehr viel anfälliger jetzt für Trockenheit, Blitzschlag oder ähnliches.
Nicht umsonst werden die Regenwälder als grüne Lungen bezeichnet. José Lutzenberger, ehemaliger Umweltminister in Brasilien, hatte einmal gesagt, die Regenwälder seien die Klimaanlage des Planeten. Und das funktioniert so.
Der Regenwald hat ja eigentlich eine ausgleichende Funktion. Das heißt, normalerweise wird CO2 aufgenommen von den Wäldern. Wo die Wälder aber nicht mehr stehen, können sie natürlich kein CO2 aufnehmen. Das heißt also auch, der sogenannte Sink, also die Senke für CO2, also ist eben nicht nur eine Quelle wie bei der Abholzung, sondern eben auch eine Senke. Und diese Senke funktioniert natürlich auch nicht mehr. Also jeder Baum, der sozusagen weg ist, nimmt kein CO2 mehr auf.
Doch damit nicht genug. Denn schließlich werden die abgeholzten Flächen anderweitig genutzt und die agrarindustrielle Nutzung produziert oft zusätzlich Klimagase. Der Wissenschaftsjournalist Marcel Hengi sieht in der Landwirtschaft eine wichtige Ursache für den Anstieg der Treibhausgase.
Die Landwirtschaft verursacht sehr viele Emissionen einerseits durch die Landnutzung, also beispielsweise natürlich durch das Zerstören von Regenwäldern. Und da ist auch unsere europäische Landwirtschaft beteiligt, weil wir vor allem seit der Krise mit dem Rinderwahnsinn begonnen haben, immer mehr Futter zu importieren. Zuvor hat man da den Tieren Tiermehl verfüttert. Jetzt importiert man zum Beispiel Soja aus Brasilien. Dieses Soja wird dann angebaut auf Flächen, die zuvor gerodet worden sind, was natürlich riesige Emissionen verursacht. Dann verursacht die Landwirtschaft auch große Emissionen an Methan. Methan ist das gleiche wie Erdgas, aber das entsteht zum Beispiel in den Mägen der Kühe. Also wenn die Kühe dann rülpsen, dann kommt das raus und das sind große Mengen. Oder auch Lachgas, eine Stickstoffverbindung, die im Boden entsteht, wenn man mit Stickstoffdünger düngt. Gerade bei der Herstellung von Dünger wird sehr viel Erdöl verbraucht, aber dann natürlich auch zum Betreiben von Landwirtschaftsmaschinen. Das heißt, auch die Landwirtschaft verbraucht natürlich Erdöl.
Eine fossilbetriebene Landwirtschaft zerstört nicht nur Regenwälder, sie beeinträchtigt zugleich die Fähigkeit der Erde, Treibhausgase wieder einzufangen. So schwächt sie nicht nur die Regenerationsfähigkeit des Klimas, sondern produziert neben CO2 aus der Abholzung und durch den Maschineneinsatz zusätzlich Klimagase, Methan und Lachgas. Ein System, das sich selbst permanent verstärkt. Produziert wird für den Weltmarkt. Soweit ist das nicht neu. Bereits in den 1970er Jahren wies eine weltweit aktive Umweltbewegung auf die Konsequenzen für Natur und Gesellschaft hin. José Lutzenberger hatte 1988 den alternativen Nobelpreis für sein Engagement für den Schutz der Regenwälder erhalten. Für ihn waren die Gründe für die Zerstörung klar, als er sagte:
Bei den Hauptverschwendern sehe ich wenig Bereitschaft, die Wachstumsideologie zu hinterfragen.
Seither sind die Abholzungsraten gestiegen und landwirtschaftliche Flächen sind gewachsen. Inzwischen belasten neben Sojaanbau, Rindfleisch und Kautschukproduktion seit einigen Jahren vermehrt auch Energiepflanzen zur Erzeugung von Agrartreibstoffen das Konto an Treibhausgasen. Trotz massiver Kritik funktioniert das System offensichtlich reibungslos. Zumindest solange es Öl gibt. Erst mit der Prognose knapper werdender Ölreserven, bekannt als Peak-Oil-Theorie, sorgt sich die internationale Staatengemeinschaft um die grünen Lungen und beschäftigt sich intensiver mit der globalen Erderwärmung. Das Sorgenkind Klimawandel hängt mit der Frage nach der künftigen Energieversorgung eng zusammen. Letztlich ist die energieintensive kapitalistische Produktionsweise der Motor des Problems. Die Empfehlungen, die Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celsius zu begrenzen, wird inzwischen in der internationalen Politik als Maß der Dinge betrachtet. Diese 2-Grad-Marke ist eines der Konfliktfelder in der Klimadebatte. Marcel Hengi ist Autor des Buches »Wir Schwätzer im Treibhaus – Warum die Klimapolitik versagt«. Er meint:
Ja, eine Erwärmung um 2 Grad im globalen Durchschnitt, die wird sich tatsächlich sehr unterschiedlich auswirken. Schon mal deshalb, weil die Temperaturen nicht überall gleich stark steigen. Sie werden zum Beispiel im nördlichen Polargebiet ein Vielfaches dessen ansteigen. Aber auch in den Alpen rechnet man mit einer Erwärmung um 4 Grad, wenn es global um 2 Grad wärmer wird. Und das hat beispielsweise, um beim Alpenraum zu bleiben, natürlich hier verheerende Auswirkungen, weil dann die Gletscher wegschmelzen würden. Und wenn es keine Gletscher mehr gibt, dann haben wir das Problem mit der Wasserversorgung der Landwirtschaft, weil dann im Frühjahr der ganze Schnee schmilzt. Und im Sommer, das heißt, wir haben dann Überschwemmungen und im Sommer haben wir dann zu wenig Wasser.
Überhaupt wird das Wasser für viele zum Problem. Entweder es ist zu viel oder nicht genug. In den letzten Monaten haben die kleinen Inselstaaten deutlich gemacht, ihnen stände das Wasser bis zum Halse. Schon bei einer Erwärmung von 1,5 Grad versinkt eine beträchtliche Zahl der 1200 Inseln der Malediven im Indischen Ozean. Der Inselstaat Tuvalu ginge gar völlig baden und forderte in Kopenhagen bereits ein Ersatzterritorium. Zwischen 1990 und 2008 waren Bangladesch, Myanmar und Vietnam besonders schwer von Wetterextremen betroffen. Das besagt der von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation German Watch erstellte globale Klimarisikoindex 2010. Dieser analysiert die Belastungen, die durch wetterbedingte Schäden auftreten, ausgelöst vor allem durch Stürme, Fluten und Hitzewellen. Der Index zeigt, dass primär arme Länder betroffen sind. Die lokalen Gesichter des Klimawandels fasst Grace Mketo von der tansanischen Umweltorganisation INADES zusammen.
Wenn wir in Tansania über Klimawandel sprechen, dann nennen die meisten Leute hauptsächlich steigende Temperaturen, zu wenig Regen oder Überschwemmungen. Sie sprechen von vertrockneten Feldfrüchten, dem Austrocknen von Wasserspeichern, knapp werdenden Weiden und sterbendem Vieh. Und zudem von Pflanzen- und Tierkrankheiten und auch menschlichen Krankheiten.
Die meisten offiziellen Gespräche und Berichte konzentrieren sich auf Celsius und ppm, auf Temperaturanstiege und Kohlendioxidkonzentrationen, Zentimeterkalkulationen eines steigenden Meeresspiegels, statistischen Wahrscheinlichkeitsberechnungen von Dürren und Überschwemmungen oder in Euro und Dollar bezifferte volkswirtschaftliche Schäden. Überhaupt scheint der Klimawandel auf dem politischen Parkett angekommen zu sein, seit die Kosten für die Folgen, Vermeidung, für Anpassung und für mögliche Alternativen in Geldwerten dargestellt werden. Nicolas Stern hatte ausgerechnet, wie preiswert die Kosten für die Vermeidung des Klimawandels heute sind und wie teuer sie in wenigen Jahrzehnten sein werden. Er rechnete vor, dass die Vermeidungskosten heute wesentlich günstiger sind als die Folgekosten. Seit der Herausgabe des Stern Reports ist der Klimawandel Gegenstand einer ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkulation geworden. Der Ökonom und Soziologe Elmar Altvater meinte dazu, die irreversiblen Prozesse der Natur erscheinen, in Geld transformiert, auf einmal reversibel zu sein. Dass die Kostenkalkulation, wie Elmar Altvater 2008 schrieb, offensichtlich nicht zum klimapolitischen Umsteuern reichen, hat sich mit Kopenhagen erneut bewahrheitet.
Die Temperatur liegt bei minus 16 Grad, im äußersten Nordosten Chinas sogar bei minus 36.
Der härteste Biberwinter seit 30 Jahren ist das beherrschende Thema in den Zeitungen.
Meteorologen sprechen sogar von einem alarmierenden Kälterekord.
In der Nacht vor allem in der Mitte stärkerer Schneefall.
Mal zeigt das Thermometer minus 20 Grad.
Während viele Expertinnen nach der gescheiterten Klimakonferenz der Zukunft der Klimapolitik sehr beunruhigt entgegensehen, mag ein kühler Kopf vielleicht ganz anders urteilen. Möglicherweise wäre ein schwaches Klimaschutzabkommen zum Feigenblatt derer geworden, die den Klimawandel primär als ökonomische Chance begreifen. oder gar zum Greenwashing-Instrument einer Industrie, die den Handel mit Luftverschmutzungsrechten und die staatliche Förderung erneuerbarer Energien als reine Konjunkturpakete sieht. Nichts weiter. Klimawandel, das ist nicht nur der Verlust von einträglichen Wintersportgebieten, von Eisbären und Artenvielfalt oder von Gletscherlandschaften und touristisch vermarktbaren Koralleninseln. Der Klimawandel ist in erster Linie eine gesellschaftliche Tragödie. Marion Rolle vom Verband Entwicklungspolitik in Niedersachsen.
Die Temperaturen sind seit Beginn der Industrialisierung um 0,8 Grad gestiegen. Steigende Meeresspiegel, zunehmende Wüsten und Stürme weltweit machen das Leben von Menschen immer schwieriger. Bereits jetzt fordert der Klimawandel jährlich 300.000 Todesopfer. Das sind Zahlen, die das Global Humanitarian Forum gerade herausgegeben hat. Und nach vorsichtigen Schätzungen könnte diese Zahl sogar auf 500 Millionen Menschen im Jahr ansteigen.
Maitet Ledesma aus den Philippinen ist aktiv in der globalen Klimaschutzbewegung People's Movement on Climate Change. Sie fasste die Auswirkungen des Klimawandels so zusammen.
So what are some of the impacts of climate change? Impacts will be felt on health, on agriculture, on the forest, on water resources.
Auswirkungen werden im Gesundheitsbereich zu spüren sein, bei der Landwirtschaft, auf die Wälder und Wasserreserven, in Küstenregionen und auf die biologische Vielfalt. Es gibt Schätzungen, wonach 150 Millionen Menschen an Durchfallerkrankungen, Malaria und Fehlernährung sterben werden. In Afrika werden 25 bis 250 Millionen Menschen von Wassermangel betroffen sein. Schätzungsweise weitere 50 Millionen Menschen werden hungern. Am meisten betroffen sind Indigene, Landarbeiter, Fischer, Gemeinden an den Küsten, Frauen auf dem Land und migrantische Arbeiterinnen. Was die steigenden Meeresspiegel und Sturmfluten betrifft, so werden davon Haushalte und Lebensgrundlage und die blanke Existenz kleiner Inselstaaten ernsthaft betroffen sein. Ihre Bewohnerinnen werden gezwungen sein, dauerhaft auszuwandern. Wir sprechen hier also von einer menschlichen Tragödie, die sich jetzt ereignet. Den höchsten Preis mit schätzungsweise 250 Millionen Klimaflüchtlingen im Jahre 2050 zahlt die arme Mehrheit der Weltbevölkerung, die am wenigsten für das Problem des Klimawandels verantwortlich ist.
Jean Di Cunha von UNIFEM, dem Frauenfonds der Vereinten Nationen, berichtete:
Die Sterblichkeitsrate von 20- bis 44-jährigen Frauen in Bangladesch war 1981, als das Land von schweren Überschwemmungen und Wirbelstürmen heimgesucht wurde, fast um das Fünffache höher als die der Männer. Während 15 von 1000 Männern starben, waren es bei den Frauen 71.
Die Lösung für die Herausforderung durch den Klimawandel kann nicht von dort kommen, wo das Problem verursacht wurde. Da wir wissen, dass das Problem ein Marktproblem ist, können wir dem Markt nicht erlauben, für uns eine Lösung zu finden.
Auch im globalen Süden wollen viele Menschen die Klimapolitik nicht ihren Regierungen überlassen. Wahu Mary Kaara vom kenianischen Entschuldungsnetzwerk gehört zu den Unterstützerinnen des People's Protocol. Weltweit schlossen sich Aktivistinnen zusammen und bekräftigten hierin die Dringlichkeit der Situation. Das People's Protocol on Climate Change hat zum Ziel, möglichst viele Grassroot-Organisationen in die internationale Debatte über den Klimawandel einzubeziehen. Darüber hinaus versteht sich die Initiative als Prozess der Selbstermächtigung, die Dimensionen des Klimawandels zu beschreiben und die Ursachen und Verursacher zu benennen.
Climate change is a social justice issue. Why is this?
Klimagerechtigkeit ist eine soziale Frage. Warum das so ist? Ganz einfach, aus drei Gründen. Erstens, weil die Industrieländer im Norden eine unverhältnismäßig hohe Verantwortung für die historischen Emissionen tragen. Das sind rund 80% des erhöhten CO2-Anteils in der Atmosphäre. Zweitens sind es die armen und marginalisierten Bevölkerungsgruppen in der Mehrheit aus den Entwicklungsländern, die am verwundbarsten sind, und sie haben die geringsten Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und drittens, weil transnationale Unternehmen, insbesondere aus dem Norden, zur Steigerung der Profite die natürlichen Ressourcen ausbeuten und verschmutzen. Dabei verletzen sie Menschenrechte und das Recht auf Entwicklung von Individuen und Gemeinschaften in den Entwicklungsländern. Darum ist der Klimawandel eine soziale Frage.
Während Geschlechtergerechtigkeit bei den Klimaverhandlungen eher ein Nischenthema blieb, hatte der Begriff Klimagerechtigkeit geradezu Hochkonjunktur. Tillmann Santarius, Klimaexperte bei der Heinrich-Böll-Stiftung, beschreibt die Dimensionen des Begriffs.
Für mich ist Klimagerechtigkeit schon auch ein schillernder Begriff. Also zuallererst steht ja auch das, was wir in der Diskussion über Nachhaltigkeit kennen, nämlich die Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Das ist bekannt, dass wir auch das Klima für unsere Kinder und Enkelkinder erhalten müssen. Das ist eine wichtige Gerechtigkeitsfrage. Im Fall des Klimawandels kommt aber noch dazu, dass die Auswirkungen Menschen sehr, sehr unterschiedlich treffen. Arme mehr als Reiche gewöhnlich, Menschen im Süden mehr als Menschen in den gemäßigten Breiten, mit Ausnahmen allerdings auf beiden Seiten. Manche Regionen im Süden werden auch profitieren durch den Klimawandel. Man rechnet mit einer Begrünung der Sahara und der Sahelzone etwa. Andere Menschen im Norden werden natürlich auch massive Auswirkungen verspüren. Und dann, jenseits der Auswirkungen, ist natürlich auch die Klimapolitik eine Frage der Gerechtigkeit. Das ist lange nicht mehr nur der Schutz des Ökosystems Atmosphäre, sondern das ist eine Frage der sozialen Chancen, Aufstiegschancen. Wer darf in Zukunft noch wie viel emittieren? Das heißt, wer darf noch wie viel Kohle, Öl, Gas in die Luft pusten? Und damit werden Entwicklungschancen vorgezeichnet. Und wenn die Entwicklungsländer oder die Schwellenländer schon in naher Zukunft auch stark ihre Emissionen einschränken müssen, dann beschneidet das denen natürlich Entwicklungschancen, die wir als Industrieländer in der Vergangenheit noch gehabt haben.
Klimagerechtigkeit, vielleicht ist das der Begriff, der auch in 10 Jahren noch mit Kopenhagen assoziiert werden wird. Durchschnittlich verbrauchen Europäerinnen im Jahr ca. 10-mal so viel Energie wie etwa die Menschen in Indien. Wie viel Energie jedem zusteht, um eine Erwärmung über die umstrittene 2-Grad-Grenze zu vermeiden, ist ein permanentes Konfliktfeld der Klimapolitik. Das wird auch uns in den kommenden Sendungen noch beschäftigen.
Wir wollen, dass die Leute im globalen Norden Verantwortung dafür übernehmen, für das, was sie auch verursacht haben.
Wir müssen Wege finden, uns zusammenzuschließen. Denn aus der Zusammenarbeit werden Alternativen entstehen. Sodass wir diejenigen sind, die unsere Angelegenheiten selber besprechen. Statt, dass jemand an unserer Stelle über unsere Angelegenheiten spricht und für uns Entscheidungen trifft.
In diesem Sinne werden wir in der Sendereihe Dynamo Effekt insbesondere Initiativen vorstellen, die nicht auf den Parketten der internationalen Politik diskutiert werden. Es wird in den kommenden 29 Sendungen darum gehen, welche Konzepte und Visionen klimagerechten Lebens bereits entworfen wurden. Und welche Alternativen es insbesondere auch hierzulande gibt, um beim Wohnen und Konsum, bei der Mobilität und der Ernährung klimagerecht zu handeln und zu leben.
Klimaerwärmung, sie schreitet auch im Südosten Australiens voran. Seit 1950 ist die Temperatur dort um etwa 1 Grad Celsius.
Energie. Mit Nachdruck, Entschiedenheit und Ausdauer eingesetzte Kraft, um etwas durchzusetzen. Dynamo-Effekt ist ein gemeinsames Projekt von europäischen Radiostationen aus Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Österreich, Spanien und Ungarn. Dynamo-Effekt im Internet. dynamoeffekt.org